HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag. Auf Weltreise.
Am Mikrofon Angela Fitsch.
Die Pyramiden beeindrucken mich jedes Mal. Ich kann meinen Blick immer noch nicht davon abwenden. Und jeden Abend sehe ich die Sonne im Nil versinken, wenn ich aus meinem Zimmer gucke. Und für mich ist Kairo ein zweites Zuhause geworden.
Ich bin kein Politiker, der nur redet. Wir bauen das Land auf, aber doch nicht mit Gerede. Das Nilwasser ist bis Aswan relativ sauber. Man sieht, wie schön klar und blau es ist. Aber schau dir den Nil ab Aswan an. Wenn er ins Meer mündet, ist er braun oder gar schwarz. Sie können versichert sein, wir sind sehr bemüht um die Menschenrechte.
Die Situation momentan in Ägypten ist sehr schwierig. Vor allem seit Assisi die Präsidentschaft zum zweiten Mal gewonnen hat. Das Problem ist, dass viele Ägypter jede Hoffnung auf Veränderung verloren haben.
Hier in Ägypten hat man diesen Glamour-Faktor nicht, dass alle super viel Geld verdienen. Aber die Menschen sind trotzdem glücklich. Total gastfreundlich, sie sind nett, sie sind warmherzig.
Amre Diab, der ägyptische Superstar, ein Stern des Südens mit weit offenem Hemd und Sonnenbrille, besingt in einem Video sein Kairo, die Stadt am Nil, ihre langen Nächte und ihre Lieder, so wunderschön. Komm nach Kairo und du wirst die Stadt lieben und sie nie mehr vergessen, singt er. Ob die gerade bei Temperaturen um die 35 Grad im Staub buddeln, das auch so sehen? Vor den Toren der Stadt unweit der Pyramiden von Gizeh entsteht nämlich gerade das größte archäologische Museum der Welt. Und nicht weit entfernt wächst der neue Sphinx-Flughafen. Mit beiden Projekten will Ägypten den Tourismus ankurbeln und der gerade wiedergewählte ägyptische Präsident al-Sisi treibt den Umbau Kairos mit seinen 25 Millionen Einwohnern massiv voran. Eine neue Stadt entsteht, denn das Bevölkerungswachstum des Landes ist gigantisch. Allein seit dem arabischen Frühling 2011 sind 16 Millionen Ägypter hinzugekommen. Das sind fast so viele, wie Österreich und die Schweiz zusammen Einwohner haben. Das schafft natürlich Probleme. Armut, Auswanderung, Terrorgefahr. Die Hauptstadt platzt jedenfalls aus allen Nähten. Nach ruhigen Ecken muss man lange suchen, aber man findet sie. Zum Beispiel am Nil, der Mutter aller Flüsse, der durch die Mutter der Welt fließt, so die arabische Übersetzung für Kairo. Also brechen wir mal auf und bewegen uns hinunter zum Nil. Da weht nämlich ein leichter, heißer Wind. Ziemlich angenehm. Aber erstmal müssen wir uns einen Weg bahnen durch den Stau auf den Straßen. Anna Osius kennt den Weg.
Hupend stauen sich die Autos an der Niluferstraße in Kairos Innenstadt. Stoßstange an Stoßstange in brütender Hitze. Eine kilometerlange Raupe aus Abgasen, Blech und Lärm. Und das in einer Kulisse, die eigentlich so schön sein könnte. Nur wenige Meter entfernt strömt der Nil in seinem breiten Bettfluss abwärts, teilt sich, umspült die große Insel Samalik, das Botschaftsviertel von Kairo. Fischerboote und Ausflugsschiffe tuckern auf dem Wasser, die Sonne bricht sich in den leichten Wellen, Palmen stehen am Ufer, ein Wind weht. Die einzige frische Brise an heißen Sommertagen, an denen die Luft schwer ist von Abgasen und Blei. Die ägyptischen Behörden haben erst vor kurzem das hässlich zubetonierte Nilufer umgebaut und terrassiert. Jetzt gibt es unten eine Promenade direkt am Wasser mit Bänken und Stufen zum Sitzen, während oben der Verkehr wälzt. Alles viel zu teuer für den bankrotten Staat, der noch nicht schick und auch schon wieder schmutzig, aber doch eine kleine Flucht mitten in der Großstadt-Betonwüste Kairos. Der Lärm der Autos verschwindet nach und nach. Manchmal landet sogar ein verirrter Reiher am Ufer. Teeverkäufer haben ihre Stände aufgebaut. Ein Maiskolbenverkäufer grüßt freundlich. Nicht viele Ausländer verlaufen sich noch hierher. Gerade kauft ein Imam aus der benachbarten Moschee am Stand einen Maiskolben, an der Hand seinen kleinen Sohn Osama. Hier kennt jeder jeden. Am Wasser stehen Yusuf und Omar, zwei junge Angler. So richtig wollen die Fische heute nicht beißen, klagt Yusuf. Erst einen kleinen Nilbarsch hat er bislang gefangen und zeigt den mageren, vielleicht 10 cm großen Fisch. Yusuf kommt aus einem armen Viertel ganz in der Nähe. Wann immer es geht, kommt er hierhin, sagt er. um rauszukommen aus den engen Straßen. Der Nil ist breit und die Luft hier am Wasser ist gut. Oft komme ich schon um 7 Uhr morgens hierhin und fahre erst gegen Mitternacht zurück. Eine Arbeit hat der Anfang 20-Jährige nicht, wie so viele junge Ägypter. Aber das Angeln halte ihn davon ab, auf dumme Gedanken zu kommen, gesteht er. Und außerdem gibt es hier ein bisschen Anerkennung. Am liebsten komme ich hierhin, weil da drüben von der Brücke aus schauen uns die Leute zu. Sie begrüßen uns und ermutigen uns manchmal mit Applaus. Du machst das gut, weiter so. Das macht uns Mut. Gerade beißt ein Fisch. Schnell holt Yusuf die Angelschnur ein. 6 Studentinnen hocken auf den Steinstufen zusammen, kichern und schnattern und schauen schüchtern herüber. Sie tragen Jeansjacken und bunte Kopftücher, lecken an Lollis. Bitte, bitte, ein Foto mit der blonden Frau machen, der Deutschen ein Selfie bitte. Die Mädchen sind außer sich vor Freude. Gerne kommen sie hier an den Nil, erzählen sie, mindestens einmal die Woche. Sie sind extra eine halbe Stunde mit dem Bus gefahren. Man verspürt innere Ruhe, wenn man hier ist. Ein Rentnerpärchen aus dem Norden Kairos, sie schauen auf das Wasser. Die Luft und das Wasser, es gibt nichts Schöneres. Komm, setz dich neben mich auf die Bank. Wenn du hier sitzt, siehst du was Schönes. Wenn du einatmest, riechst du was Gutes. Das kann man richtig genießen. Setz dich. Seine Frau reicht eine selbstgekochte Süßkartoffel. Nimm nur, sagen beide und strahlen. Die Sonne geht unter. Himmel und Nil färben sich feurig rot. Kleine Wellen klatschen ans Ufer. Letzte Lichtpunkte tanzen auf dem Wasser. Oben rührt ein Motorrad vorbei, aber niemand nimmt es wahr. Für einen Moment, einen Augenblick nur, verschwindet die Großstadt an der Corniche, der Nilpromenade von Kairo.
Kleine Fluchten am Nil, ein schöner, quirliger Ort mitten im Moloch. Ebenfalls an der Nilpromenade befindet sich das ARD-Studio. In unmittelbarer Nachbarschaft sind der Tahrirplatz, der Sitz der Arabischen Liga und das Ägyptische Nationalmuseum. Und im Studio wartet dort auf uns der ARD-Kollege Jürgen Striak. Ich grüße, guten Abend.
Guten Abend, Frau Fitsch, oder Masa Echea, wie man es hier auf Arabisch sagt.
Das spreche ich Ihnen jetzt mal nicht nach, sonst müssten wir wahrscheinlich lange üben. Ich würde gerne mit Ihnen erst einmal eine kleine Bootstour auf der Feluka machen, dem traditionellen Segelboot am Nil. Wäre das ohne weiteres möglich, dass wir da aufspringen?
Ja, das ist nicht nur möglich, das ist sogar eine ganz gute Sache, die man machen kann. Es gibt hier vor allem im Stadtzentrum am Nil unzählige dieser kleinen Felucken. Das sind so kleine Segelschiffe ohne Aufbau, also ohne Kajüte, die für ein paar Euro umgerechnet 1, 2, 3 Stunden mit Leuten auf dem Nil hin und her fahren. Und das hat den großen Vorteil, dass man hier im Stadtzentrum, in einer Stadt, die ja teilweise klaustrophobisch eng bebaut ist, dass man da den Blick auch mal in die Ferne schweifen lassen kann. Das merkt man dann, wenn man auf diesem Boot sitzt, dass man das auch vermisst hatte. Also, dass man links, rechts, also flussabwärts, flussaufwärts auch durchaus mal so eine Illusion von Horizont hat, den man da sehen kann. Das ist schon ziemlich entspannend.
Okay, und in welcher coolen Bar könnten wir dann anschließend einen Drink nehmen? Oder vielleicht gehen wir lieber ins Kaffeehaus und lassen uns dann von einem Märchenerzähler eine schöne Geschichte erzählen?
Ja, Bars und Kaffeehäuser und auch Kneipen gibt's unzählige in der Stadt. Es hat vor einiger Zeit sogar eine Art Stadtplan, einen Kneipenplan für die Innenstadt gegeben, für die Downtown. Und da waren Dutzende von Spelunken bis hin zu Bierkneipen verzeichnet, in die man sich dann setzen kann. In der Innenstadt gibt's auch das legendäre El Horea Café, wo man Kaffee trinken kann, aber auch Bier trinken kann, wo viele Intellektuelle hingehen. Das sind alles Optionen, die man hier in der Stadt hat.
Dann vielleicht doch die Spelunke. Herr Striak, Sie kennen Kairo wie Ihre Westentasche. Kairo ist schön und schrecklich zugleich, sage ich mal. Schon im Anflug sieht die Stadt aus wie ein riesiger, staubiger Teppich, der eben nicht enden will. Eine Stadt mit 1000 Minaretten und 100.000 Lautsprechern, die der Kollege Martin Gehlen von der Frankfurter Rundschau als Alas Vuvuzelas bezeichnet hat. Also ich habe drüber nachgedacht, braucht man eigentlich starke Nerven, um in dieser Stadt zu leben?
Starke Nerven sind nicht von Nachteil. Also ich führe hier seit vielen Jahren immer mal wieder einen Kampf gegen den Lärm. Also da fängt dann zum Beispiel die Wasserpumpe des Nachbarn an durchzudrehen und schaltet sich automatisch alle 30 Sekunden an, rund um die Uhr, 24 Stunden lang. Und bis man dann den Nachbarn gefunden hat, der für diese Pumpe verantwortlich ist, das kann durchaus eine Weile dauern. Oder die Klimaanlage des Menschen, der in der Wohnung neben einem wohnt, klappert. Und oder die, was ich mal hatte, die Klimaanlage eines Krankenhauses in der Nähe, die auf dem Dach installiert war, die fing plötzlich an zu pfeifen und die pfiff mehrere Wochen lang rund um die Uhr, sodass ich mehrere Male dorthin musste, um irgendwie den verantwortlichen Hausmeister dazu zu bewegen, das mal zu reparieren. Also das sind so die kleinen Kämpfe, die man führt, aber von denen sollte man sich, muss man sich auch gar nicht entmutigen lassen, denn man kann sich auf vieles andere in der Stadt wirklich einstellen, indem man zum Beispiel den Tagesablauf danach ausrichtet. Ich, wie auch meine Kollegen und viele andere Ägypter, verabreden Termine zum Beispiel nicht dann, wenn gerade der Dauerstau in der Stadt hier herrscht und man kommt vielleicht eher zur Arbeit oder geht abends ein bisschen später los. Man verschiebt das alles so ein bisschen und dann kann man sich arrangieren und dann kann man auch die vielen positiven Dinge bemerken, die man genießen kann. Die gibt's ja auch.
Revolution und Terroranschläge haben Ägyptens Tourismus in den vergangenen Jahren in die Knie gezwungen. Aber jetzt, habe ich gelesen, geht es wieder bergauf. Der gemeine Tourist vergisst ja schnell. Gut für das Land, wer kommt?
Für das Land ist das auf jeden Fall gut und ich kann nur jeden, der mit dem Gedanken spielt, nach Ägypten zu reisen, dazu ermutigen, das auch tatsächlich zu tun. Es ist gefahrlos, es besteht kein Risiko oder zumindest kein größeres, wie es auch in anderen beliebten Urlaubsländern und Urlaubsstädten zum Beispiel herrscht. Es sind allerdings immer noch vor allem Badeurlauber, die nach Ägypten kommen, nämlich ans Rote Meer, Sharm el-Sheikh zum Beispiel oder Hurghada. Etwas weniger sind es schon die zum Beispiel an den Oberlauf des Nils in Ägypten fahren, also zum Beispiel Luxor, Aswan, wo man pharaonische Altertümer besichtigen kann. Dort wird immer noch darüber geklagt, dass relativ wenig Leute kommen. Also Badeurlaub ja, aber Kulturtourismus, das hat sich noch nicht so erholt. Und leider, was Kairo betrifft, ist es hier in der Hauptstadt auch so, dass immer noch sehr wenige Menschen, sehr wenige Individualtouristen zum Beispiel nach Kairo kommen. Das sind ein paar, die Tagesausflüge vom Roten Meer hermachen und ein paar andere, die die Pyramiden sehen wollen oder das Ägyptische Museum. Aber das sind immer noch relativ wenige, leider.
Sie haben gerade eben die Sicherheit angesprochen. Wie ist das denn bei einer Tour zum Beispiel durch die Weiße Wüste, wo man abends dann in den Oasen übernachtet? Kann man da auf eigene Faust reisen oder ist da immer ein Sicherheitsmensch dabei?
Ja, also ich würde derzeit nicht unbedingt empfehlen, in die Weiße Wüste zu fahren oder überhaupt diesen Oasenhalbmond in der westlichen Wüste Ägyptens zu unternehmen, weil da hat es in den vergangenen Jahren mehrere Anschläge zum Beispiel gegeben. Es sind auch bei einem Sicherheitseinsatz des ägyptischen Militärs einige mexikanische Touristen erschossen worden. Und soweit ich weiß, ist das auch ohne Anmeldung und ohne Genehmigung derzeit gar nicht möglich. Das ist der meines Wissens einzige Bereich in Ägypten, den man nicht mehr bedenkenlos oder noch nicht bedenkenlos wieder befahren kann. Aber an allen anderen Orten, ob nun Kairo oder Rotes Meer oder Alexandria zum Beispiel, da kann man hin, Oberägypten, ja.
Wir machen jetzt einen literarischen Ausflug in das Kairo der 50er Jahre, in die von vielen völlig verklärte goldene Zeit, in die Zeit von Präsident Nasser, der versuchte, den Kolonialismus vergessen zu machen und er versuchte auch, den Ägyptern eine eigene Identität zu geben. Die Hauptfigur im folgenden Roman heißt Ram. Dieser junge Mann ist gebildet, er ist belesen, er ist attraktiv, er hat viele Frauen um sich und noch mehr Alkohol in sich und lebt in die heißen Kairoer Sommertage hinein. Snooker in Kairo, so der Titel des Romans von Waghoui Ghali, bereits 1964 in England erschienen und nun erstmals ins Deutsche übersetzt, gerade hierzulande auf den Markt gekommen bei C.H. Beck.
Zum ersten Mal erfuhren wir von der Geschichte des britischen Imperialismus und davon, weshalb wir die britischen Truppen nicht am Suez wollten. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten wir, wie alle anderen, Räumung geschrien, ohne zu wissen, weshalb die Räumung eigentlich so wichtig war. Wir betrachteten uns immer mehr als Teil der Menschheit im Allgemeinen, anstatt nur als Ägypter. Wir wurden unzufriedener mit dem Universitätsleben, das wir führten. Das trug nicht dazu bei, dass wir härter arbeiteten. Wenn wir nicht gerade Snooker spielten oder Bier tranken, verbrachten wir die Tage mit Edna. Und wenn beides nicht ging, verschlangen wir Bücher über Politik. Edna und ich waren nicht von Anfang an ein Liebespaar. Ich hatte an der Universität zu viele ägyptische Frauen kennengelernt, die es ernst meinten mit der Politik und es verachtet hätten, wenn ein Mann ihnen körperliche Avancen gemacht hätte, so dass ich in meiner stillen Liebe zu Edna Angst hatte, auch sie könnte mich dafür verachten, wenn ich versuchen würde, mit ihr zu schlafen. Einen Teil meiner Leidenschaft lenkte ich auf die Politik um. Ich lernte später, dass ein Mann, der seine politischen Ansichten mit Leidenschaft vertritt, auf Frauen meist sehr anziehend wirkt. Edna brachte mich mit dem ägyptischen Volk in Berührung. In dem Umfeld, in das ich hineingeboren worden bin, ist es eine Seltenheit, Ägypter zu kennen. Edna erklärte mir, dass die Leute, auf die ich im Sportclub und bei Galopprennen stieß, die Villenbesitzer und die europäisch gekleideten und in Europa weit gereisten, keine Ägypter waren. Kairo und Alexandria waren nicht deshalb kosmopolitisch, weil in diesen Städten viele Ausländer lebten, sondern weil die Ägypter, die dort geboren wurden, für die eigenen Leute Fremde waren.
Die Suche nach der Identität. Wagoui Ghalis Roman über einen gebildeten Taugenichts aus gutem Hause im Kairo der 50er Jahre. Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Wir sind auf Weltreise in Kairo und tauchen jetzt in ein Viertel ein, in das sich Touristen wahrscheinlich eher zufällig verirren und vermutlich auch schnell wieder umdrehen, weil sie den Gestank nicht ertragen. Überall Müll, Menschen, die ihn sammeln, von Hand sortieren. Dann kann er weiterverkauft werden. Alles ohne staatliche Hilfe. Ein einzigartiges System der Abfallentsorgung. Anna Osius hat die Müllmenschen in Kairo besucht.
Es ist das Viertel der Fliegen. Sie sind überall. Beißender Gestank riecht in die Nase. Neben der Straße türmt sich der Müll. Karren, voll beladen mit Plastikflaschen, gezogen von halb verhungerten Eseln. Und überall Menschen, die im Müll wühlen, ihn sortieren, Frauen, kleine Kinder. Das sind sie, die Müllstädte Kairos, Viertel mit hunderttausenden Einwohnern, die nur davon leben, den Abfall der Millionenmetropole zu verwerten. Die Menschen hier heißen Sabalin, Müllmenschen. Eine Straße weiter ist von dem Dreck für einen Moment nichts mehr zu sehen. Ein neues Schulgebäude, freundliche Klassenräume, lachende und tobende Schüler. Durch ein deutsches Hilfsprojekt wird hier den Müllkindern eine Chance gegeben. Es ist die einzige Schule im ganzen Viertel mit rund 200.000 Einwohnern. Wir haben jedes Jahr 200 Bewerber, aber können nur 30 Schüler aufnehmen, sagt Direktor Moody Fayette. Es ist immer ganz schrecklich für mich. Welchem Kind gebe ich eine Chance und welchem nicht? Es bricht mir das Herz. Das Absurde, die Hälfte der Klassenräume steht leer. Die Schule könnte doppelt so viele Kinder aufnehmen. Aber die Regierung verhindert das. Angeblich sei der Pausenhof nicht groß genug, heißt es. Eine Verordnung bestimme eine bestimmte Quadratmeterzahl Pausenfläche pro Kind. Eine Spitzfindigkeit angesichts dessen, dass in diesem Elendsviertel tausende Kinder so überhaupt keine Bildung erhalten. Auch in der Vergangenheit waren die Menschen hier der Willkür der Behörden ausgesetzt. Als in Europa die Schweinepest ausbrach, ließ Mubarak damals alle Schweine des Viertels keulen. Dabei hatte es in Ägypten keinen einzigen Fall von Schweinegrippe gegeben.
Schweinezucht und der Verkauf der Schweine an Schlachtereien hat 2/3 des Einkommens, des monatlichen Einkommens ausgemacht,
erzählt Projektkoordinator Sebastian Drawinski.
Seit den Schweinetötungen sind die Leute hier ärmer geworden.
Auch die aktuelle Wirtschaftskrise hat die Situation im Müllviertel noch einmal verschlechtert. Dabei werden die Müllmenschen in Kairo dringend gebraucht. Täglich fallen in der Metropole rund 8.000 Tonnen Abfall an. Von der Entsorgung leben diese Familien. Sie holen den Müll aus den reicheren Stadtvierteln ab, bringen ihn zu sich nach Hause, um ihn zu sortieren und die Materialien weiterzuverkaufen.
Die Sabalin sind sehr effektiv. Sie erreichen ungemeine Wiederverwertungsraten bis zu 80-90%. Wir in Deutschland liegen so im Weltdurchschnitt schon ziemlich weit vorne mit grüner Punkt, gelber Sack, haben Wiederverwertungsraten von 40%. Das heißt, die Arbeit der Sabalin, es ist eine sehr schmutzige Arbeit, aber eine wichtige Arbeit für die Stadt.
25 Millionen Menschen leben in Kairo. Die Stadt erstickt im Müll. Ein Drittel der Abfälle liegt auf der Straße rum. Container werden sofort geklaut, weil man ja auch die verwerten kann. Niemand holt den Dreck ab und so türmen sich auf der Straße die Müllberge. Wenn im Müllviertel die Kinder den Kopf in den Nacken legen, sehen sie ein überdimensionales Werbeplakat, das irgendein Konzern hier an einer Hauswand angebracht hat. Eine blonde Frau lächelt zu ihnen hinunter. Darüber steht in großen Lettern: Und wovon träumst du? Die Kinder des Mülls könnten diese Frage wohl leicht beantworten.
Und es kommen stets neue Kinder hinzu, die auch irgendwann anfangen zu träumen von einem besseren Leben. Falls Ägyptens Geburtenrate so hoch bleibt, wie sie ist, droht dem Staat der Bankrott, der Bevölkerung noch mehr Hunger und Armut. Ägypten ist das bevölkerungsreichste Land der arabischen Welt und nach dem kleinen Jemen das Land mit der höchsten Geburtenrate. Die Regierung in Kairo versucht, mit einem Programm seit dem vergangenen Jahr dagegen zu steuern. Es trägt den sehr besonderen Namen »Zwei sind genug«. Jürgen Striak, ARD-Korrespondent in Kairo. Wie funktioniert das?
Ja, das mit der Geburtenrate ist ein sehr großes Problem, auch weil es gegen traditionelle, weil es mit traditionellen Vorstellungen von Leuten hier zu tun hat, denn da, wo erstens Armut herrscht, sind natürlich Kinder auch immer ein Segen, weil sie dafür sorgen, dass später die Eltern im hohen Alter versorgt werden. Und gleichzeitig gibt es auch sowohl bei in der islamischen Religion wie auch in der christlichen koptischen Religion hier im Land die Vorstellung, dass eben viele Kinder ein Segen seien und dass man die auch irgendwie alle versorgen kann, dass Gott einem schon helfen werde. Da muss man gegen als Staat, als Behörde, als Autorität, die irgendwelche Kampagnen entwirft, versuchen, gegen anzukämpfen und die Vorstellung zu verändern. Und das ist nicht so einfach. Mhm. Vor allem nicht in Ägypten, weil die Leute hier Veränderung oft auch als Verschlechterung begreifen und es am liebsten wollen, dass die Dinge so bleiben, wie sie sind oder zumindest nicht schlechter werden. Und das ist alles relativ schwierig.
Mhm. 40% der Ägypter, habe ich gelesen, sind jünger als 18 Jahre und werden in den kommenden Jahren auf Jobsuche gehen. Werden die meisten von denen in der Arbeitslosigkeit landen?
Also mit ganz großer Sicherheit viele von denen. Es sind ja nicht nur 2 Millionen Menschen insgesamt, die pro Jahr hier im Land dazukommen. Es sind auch eine knappe Million Absolventen von Hoch- und Fachschulen, die jährlich mit Jobs versorgt werden müssen. Und wenn diese, wie ich es mal nennen will, Wachstumsraten anhalten, dann reicht das derzeitige Wirtschaftswachstum nicht aus, um das aufzufangen. Und aus diesem Grunde haben viele Leute nicht die Aussicht darauf, dass sie wirklich auch einen Job finden, selbst wenn sie gut ausgebildet sind, nicht. Und gleichzeitig versucht der Staat, das ein bisschen aufzufangen, indem sehr viele Menschen im öffentlichen Sektor beschäftigt werden. Da werden 5-mal mehr Angestellte sitzen da, die dort arbeiten, als eigentlich benötigt werden, um die Arbeit zu verrichten. Und das gleichzeitig frisst einen großen Teil des Staatshaushaltes, weil der nämlich für die Gehälter ausgegeben werden muss. Und aus diesem Grunde ist es für junge Menschen relativ schwer, einen Job zu finden, zumal Jobsuche ja gar nicht so funktioniert wie bei uns. Also bei uns hat man zumindest vor einiger Zeit 50, 100 oder 150 Bewerbungen geschrieben und gehofft, dass das irgendwie klappt. Hier gibt es auch im Job Bereich sehr viele materielle und auch immaterielle Korruption. Ich kenne Leute, die sich ihren Job im öffentlichen Sektor gekauft haben, weil ein Mensch, ein Verantwortlicher in der Personalabteilung sich da ein kleines Zubrot mit verdient. Und Verwandtenbeziehungen sind auch etwas, was eine sehr große Rolle spielt. Also man muss jemanden kennen, der einen kennt, der einen Job vermitteln kann. Und aus diesem Grunde sind sehr viele junge Leute auch lethargisch, weil sie nicht wissen, wie sie überhaupt zu einem Job kommen sollen.
Oder viele junge Leute, die gut ausgebildet sind, von denen Sie gerade gesprochen haben, zum Beispiel die der schrumpfenden Mittelschicht, die versuchen nach Möglichkeit auszuwandern. Das spricht für ein Phänomen, dass eben Ägyptens Wirtschaft seit Jahren in der Krise steckt. Das Geld im Land verliert rasch an Wert, die Preise steigen, die Inflation zieht ihre Kreise, Lebensmittel kosten heute fast die Hälfte mehr als vor einem Jahr. Was läuft da schief?
Ja, was läuft da schief? Also im Moment ist es so, dass natürlich versucht wird, Reformen durchzuführen, aber diese Reformen greifen nicht strukturell ins Wesentliche der Wirtschaft und der Gesellschaft ein. Also der Staat versucht von oben zum Beispiel mit Megaprojekten und mit Kampagnen Veränderungen durchzuführen. Der Staat hat auch eine ganze Menge gute Dinge getan, wie zum Beispiel die Freigabe des ägyptischen Pfundes, den Abbau der Subventionen. Das sind Sachen, die für die Wirtschaft des Landes wichtig waren und die auch schon geringfügige Verbesserungen erbracht haben. Gleichzeitig aber sorgen diese Sachen dafür. Also zum Beispiel, dass das ägyptische Pfund so erheblich an Wert verloren hat. Oder dass Subventionen abgebaut werden, sorgt dafür, dass die Leute am Ende noch weniger Geld haben. Und die Armutsraten sind in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Es sind die 2013, da kenne ich die letzte Zahl, da musste jeder zweite Ägypter mit weniger als 1,5 Euro pro Tag auskommen. Das ist letztlich schon fast nicht mehr machbar.
In der Hoffnung auf ein besseres Leben sind die Ägypter 2011 auf die Straße gegangen. Aber Sie sagen es, heute ist die Not offenbar noch größer, die Armut steigt. Ist das ein guter Nährboden für Terrorismus?
Ja, das ist auf jeden Fall etwas, das die Leute dazu treibt, nach Wegen zu suchen, wie sie dieser Misere entfliehen können. Nun ist es nicht so, dass Armut gleich Radikalisierung bedeutet. Ich glaube, ich habe hier in den vergangenen Jahren etwas gemerkt, das ich doch beachtenswert finde, nämlich, dass die Leute ja wissen, dass alle diese Sachen unter Umständen sehr lange dauern, dass sie auch noch sehr lange in Not und in Armut leben werden. Was die Leute sehen wollen, ist erstens, dass es eine Perspektive gibt. Also sie möchten sehen, dass Ägypten auf dem richtigen Weg ist, und zweitens möchten sie teilhaben können. Und dann passiert eben, dass das Al-Sisi-Regime seit 2013 Schritt für Schritt den öffentlichen Raum abschafft und die Möglichkeiten abschafft, sich zu engagieren und selber kreativ zu sein und selber mit anzupacken und die Gesellschaft zu verändern. Das ist etwas, das für Radikalisierung sorgt. Denn wenn sie das tun, dann werden sie mit einem Polizeistaat konfrontiert, und staatliche Willkür ist letztlich aus meiner Sicht der Hauptgrund dafür, dass Leute radikal werden, wenn sie nämlich keine andere Möglichkeit sehen, sich irgendwie einzubringen.
Darüber reden wir gleich nochmal. Wer kann, will raus aus Ägypten. Das ist heute so und das war so, auch in den 50er Jahren, in denen der Roman von Waghouy Ghali spielt. Die Hauptfiguren Ram und Font, beide sind smart und schön. Beide haben einen unstillbaren Hunger nach Frauen und Aufbruch und träumen von Europa. Da muss die Freiheit sein.
Die vielen Bücher, die Font und ich gelesen hatten, ob nun politischen oder anderen Inhalts, wurden zunehmend zu etwas, das mehr war als nur interessant. Edna hatte fast genauso viel gelesen wie wir, und wegen ihr redeten wir auf einmal über das, was wir gelesen hatten. Die Welt aus Eis und Schnee und roten, schrägen Dächern rief uns plötzlich. Die Welt der Intellektuellen und U-Bahnen, der gepflasterten Straßen und der von uns noch nie gesehenen grünen Landschaften lud uns ein. Die Welt, in der Studenten in Wohnheimen wohnten und mit Sekretärinnen ausgingen und Lieder sangen und Bier aus großen Krügen tranken, schrie nach uns. Eine ganze Fantasiewelt, eine Mischung aus allen europäischen Städten, eine Welt, in der Pubs mit Zinkbars verwechselt wurden und man vom Piccadilly direkt auf die Champs-Élysées gelangte, in der Bergarbeiter Kommunisten und Polizisten Faschisten waren, in der es etwas gab, das sich Bourgeoisie und jemanden, der sich Landlady nannte, außerdem Grand Hotels, Fiat-Werke und Stierkämpfe, in der Amerikaner hervorstachen und Anarchisten Bärte trugen und es etwas gab, das man die Linke nannte, in der die deutsche Familie von Christopher Isherwoods lebte, wo die Schweden den höchsten Lebensstandard hatten, Dichter in Dachkammern wohnten und es überdachte Schwimmbäder gab. Ich wollte leben. Ich las und las und Edna redete und ich wollte leben. Ich wollte mich in Affären mit Komtessen stürzen und mich in eine Bardame verlieben, wollte ein Gigolo sein und ein politischer Anführer, wollte in der Spielbank Monte Carlo gewinnen und abgerissen durch London ziehen, wollte ein Künstler sein, wollte elegant sein, aber auch in Lumpen stecken.
Snooker in Kairo, ein witziger, lesenswerter Roman von Waghouy Ghali, der in den verklärten goldenen 50ern spielt und die Brüche des heutigen Ägyptens offenlegt. Der Tag auf Weltreise in HR2 Kultur, heute unterwegs in Kairo. Südlich der Stadt liegt eines der berüchtigten Gefängnisse, von dem es heißt, wer einmal drin sitzt, der kommt nicht wieder raus. Hier und anderswo beherbergt das Land 60.000 politische Gefangene, 15.000 Prozesse vor Militärgerichten sind anhängig, es gibt Folterverhöre und viel zu lange Aufenthalte in Untersuchungshaft. Inzwischen offenbar der Normalzustand in einem immer autoritärer werdenden Land. Und gerade in diesen Tagen erfolgt in Ägypten eine Verhaftungswelle, die alle vorherigen übersteigt. Ziel sind vor allem die letzten prominenten Kritiker des Regimes.
Hazim Abdelazim.
Langjähriger politischer Aktivist.
Wa El Abbas.
Bekannter Publizist und Blogger.
Shadi Al-Ghazali Harb.
Politischer Aktivist.
Haitham Mohammedin.
Ein linker Bürgerrechtsanwalt.
Sie alle wurden in den vergangenen Wochen in Ägypten verhaftet. Tausende Aktivisten, Menschenrechtsanwälte und politische Oppositionelle sitzen landesweit im Gefängnis.
My name is Mahinur Al-Masri. I'm a lawyer.
Eine, die das alles aus nächster Nähe erlebt hat, ist Mahinur Al-Masri. Die junge Anwältin und bekannte Menschenrechtsaktivistin kämpft seit Beginn des sogenannten arabischen Frühlings vor 7 Jahren für Freiheit, Demokratie und Menschenrechte in Ägypten. Ein schwerer Kampf, sagt sie.
Die Situation momentan in Ägypten ist sehr schwierig. Vor allem seit Assisi die Präsidentschaft zum 2. Mal gewonnen hat. Viele von uns Aktivisten sitzen im Gefängnis. Manche haben ihr Leben verloren. Viele sind ins Ausland geflohen. Das Problem ist, dass viele Ägypter jede Hoffnung auf Veränderung verloren haben.
Die 32-Jährige war selbst 3-mal im Gefängnis, erzählt sie, insgesamt fast 2 Jahre lang. Hinter Gittern habe sie das Grauen erlebt.
Ich bin über den Punkt hinweg, Angst zu haben. Ich habe im Gefängnis mit das Schlimmste gesehen, was vorstellbar ist. Und es gibt keinen Weg zurück.
Doch wohin führt Ägyptens Weg? Der starke Mann im Staat ist und bleibt Präsident Abdel Fattah al-Sisi. Mahinur sagt, Ägypten erlebe eine Diktatur. Das alte Regime komme zurück. Doch auch wenn Assisis Beliebtheit schwinde, gäbe es in Augen der Europäer und der USA derzeit keine Alternative.
Sisi spielt immer die gleiche Karte, im Inland und Ausland. Flüchtlinge und seinen Kampf gegen den Terrorismus. Ja, es gibt Terrorismus in Ägypten. Aber das System schafft es nicht, diesen erfolgreich zu bekämpfen. Stattdessen versucht die Staatsmacht, die friedliche Opposition zum Schweigen zu bringen. Sie wollen keine öffentlichen Räume. Und ich denke, das ist leider die beste Umgebung für Terrorismus, um zu gedeihen.
Präsident al-Sisi ist auf Plakaten mit dem Slogan zu sehen, der Kampf gegen den Terror sei ein Menschenrecht. Präsident al-Sisi selbst erklärte beim Besuch von Angela Merkel im vergangenen Jahr in Kairo:
Sie können versichert sein, wir sind sehr bemüht um die Menschenrechte. Wir versuchen bei der Bekämpfung des Terrors einen Ausgleich zwischen den Menschenrechten und den Sicherheitsmaßnahmen zu bewahren.
Aber ist das der Fall? Regierungsgegner kritisieren, die Terrorbekämpfung werde in Ägypten als Vorwand genommen, jegliche politische Opposition zum Schweigen zu bringen. Auch Foltervorwürfe werden in Ägypten immer wieder laut. Aida Saif al-Dawla leitet das Nadim-Zentrum für die Betreuung von Folteropfern in Ägypten. Kürzlich erhielt sie den Menschenrechtspreis von Amnesty International.
Niemals zuvor waren Folter und staatliche Gewalt in Ägypten so brutal und gnadenlos wie seit 2013. Was wir seitdem gesehen haben, ist jenseits aller Vorstellungskraft. Mit Schlägen und Tritten fängt es an, dann kommen Elektroschocks. Gefangene erhalten Stromstöße in die Zunge, die Zehen oder die Geschlechtsteile. Manche werden an den Armen aufgehängt, andere werden vergewaltigt.
Die Regierung weist diese Vorwürfe zurück. Es gebe lediglich Einzelfälle, heißt es.
Und wer die Armee beleidige, der begehe Landesverrat, sagte Präsident Sisi Anfang März, kurz vor der Präsidentenwahl, die er dann mit dem sowjetisch anmutenden Resultat von 97% der Wählerstimmen gewann. Was beleidigen bedeutet, lässt das ägyptische Strafrecht weitgehend offen und verschafft sich auf diese Weise einen relativ großen Handlungsspielraum. Jürgen Striak ist unser Korrespondent in Kairo. Warum hat al-Sisi ein so gigantisches Ergebnis eingefahren, auch mangels Alternativen?
Ja, das hat mehrere Gründe. Also zum einen gab es tatsächlich keine Alternative. Es gab keinen ernstzunehmenden Kandidaten, der gegen al-Sisi angetreten ist. Es gab einen Alibi-Kandidaten, der sich relativ schnell auch als Sisi-Unterstützer geoutet hat. Also das war etwas, was viele Leute hier im Land als Farce gesehen haben. Gleichzeitig war auch die Wahlbeteiligung offenbar relativ niedrig. Und wenn ein Kandidat wie al-Sisi keinen Gegenkandidaten hat, dann ist natürlich die Beteiligung eine sehr aussagekräftige Zahl, die man da ermitteln kann. Offiziell soll sie 41% betragen haben. Das sind von allen Wahlberechtigten ca. 24 Millionen Menschen, die in die Wahllokale gegangen sind. Allerdings haben hier viele Leute im Land, ich selbst, viele meiner Kollegen und auch Vertreter internationaler Medien und andere Beobachter gesehen, dass viele der Wahllokale in der Regel von morgens bis abends weitestgehend leer waren. Ein Institut hat errechnet, wenn tatsächlich die Wahlbeteiligung 41% betragen hat, dann hätten in allen Wahllokalen des Landes rund, also zur gesamten Öffnungszeit von morgens bis abends jede Stunde 48 Wähler dort auftauchen müssen. Das ist etwas, was auch in Deutschland bei Wahlen schwer ohne Schlangen zu bewältigen wäre. Aus diesem Grunde wird diese Wahlbeteiligungsrate von 41% sehr stark angezweifelt. Es hat allerdings gereicht, um zumindest die Stimmen zu haben, die El-Sisi haben will, nämlich die 97%, die sie angesprochen haben, denn wer Sisi-Unterstützer ist, der war auch mobilisiert genug, um dann letztendlich wählen zu gehen.
Also das Ergebnis muss man relativieren nach dem, was Sie sagen. Aber für was steht der eigentlich?
Also viele der Sisi-Unterstützer, und das ist etwas, das ich glaube, dass man auch tatsächlich ernst nehmen sollte, sehen in Sisi einen Garanten für Stabilität im Land. Das Regime, die Staatsführung operiert immer wieder mit der Argumentation, dass eben in Ägypten keine Verhältnisse herrschen wie in Syrien, in Libyen, im Jemen und in anderen Ländern, in denen so eine Art arabischer Frühling stattfand und im Bürgerkrieg oder im Staatszerfall geendet ist. Das wäre in Ägypten eben nicht der Fall. Und dafür steht für die Sisi-Unterstützer eben der jetzige Präsident. Und aus diesem Grunde haben die Leute, die für ihn gestimmt haben, das auch getan. Aber gleichzeitig ist die Zustimmungsrate generell, also wenn man mit den Leuten hier im Land spricht, wenn man auch mit Leuten spricht, die vor einer Weile noch Sisi-Unterstützer waren, doch weit drunter gegangen. Und aus diesem Grunde ist das eine sehr fragile Macht, die er da errungen hat.
Aber schauen wir mal auf die Stimmung im Land. Wir haben gerade eben von der jungen Oppositionellen gehört. Sie hat jede Hoffnung auf Veränderungen verloren im Land. Vor kurzem wollten ein paar Dutzend Kairoer gegen die Preiserhöhung für Metro-Tickets demonstrieren und wurden dann gleich mal von Sicherheitskräften verhaftet. Was ist das für ein Klima? Haben Leute mittlerweile wieder Angst, auf die Straße zu gehen?
Also die Leute haben Angst, auf die Straße zu gehen, aber sie haben überhaupt Angst, sich zum Beispiel in sozialen Medien zu äußern. Ich habe mit einem Aktivisten hier geredet, der mir erzählte, dass er noch nie solche Angst in seinem Leben hat. Es kann passieren, dass man für das, was man im Internet postet, verhaftet wird. Es kann aber auch passieren, dass man ganz ohne Grund verhaftet wird. Es gibt Leute, die im Gefängnis sitzen, die dort eigentlich gar nicht mehr sein dürften, weil das Gesetz es nicht zulässt, sie über so einen langen Zeitraum ohne Urteil dort im Gefängnis zu behalten. Also das ist ein ganz klassisches Willkürregime und die Leute haben zu Recht große Zweifel an der Rechtsstaatlichkeit, zumal die Justiz letztlich ein verlängerter Arm der Machthaber hier ist. Und dafür wurde auch in der neuen Verfassung unter El-Sisi gesorgt, dass sie das ist. Also die Leute haben keine Hoffnung darauf, dass alles irgendwelchen logischen Parametern folgt, gegen die sie dann auch ankämpfen können.
Auf der einen Seite, das haben Sie uns erzählt, wollen viele junge Ägypter mangels Möglichkeiten das Land verlassen. Für Flüchtlinge dagegen ist Ägypten eine Durchgangsstation auf dem Weg nach Europa. Ich spreche das deshalb an, weil heute der ägyptische Außenminister Shukri in Berlin bei seinem Amtskollegen Maas gewesen ist. Und Shukri hat mal gleich klargemacht, dass er nichts von Aufnahmezentren auf seinem Staatsgebiet hält. Kein Lager für Migranten, wie sie auch die Bundesregierung planen. Flüchtlinge, hat Shukri gesagt, könnten sich frei in Ägypten bewegen und erhielten Zugang zur Bildung wie alle anderen. Stimmt das so?
Das kann ich überhaupt nicht bestätigen. Also der Parlamentspräsident Ägyptens hat das in ähnlicher Weise auch vor einigen Tagen gesagt. Er meinte, dass es 10 Millionen Flüchtlinge in Ägypten gibt und dass die sich erstens alle frei bewegen könnten, dass sie staatliche Unterstützung erhielten und dass sie zum Beispiel kostenlose Schulbildung erhalten würden etc. etc. Wenn man aber hier dorthin geht, wo zum Beispiel syrische Flüchtlinge am Stadtrand von Kairo in anderen Stadtteilen dort leben, dann erfährt man, dass die Not ziemlich groß ist und dass sie alle oder viele von ihnen das Ziel haben, Ägypten letztlich irgendwie auch verlassen zu können.
Auch Ram, der junge Kerl aus Waguis Galis Roman Snooker in Kairo, will sich auf die Reise machen. In seinem Leben gibt es viele Frauen, aber alle, die er haben kann, will er nicht und verliebt sich ausgerechnet in die, die er nicht haben kann. Zum Beispiel in Edna, eine jüdische Ägypterin, die ihm und seinem Freund Font immerhin den Aufenthalt im ersehnten England finanziert. Ein Aufenthalt für 10 Tage. Aber zuvor erleben beide, was es eigentlich heißt, ein Visum beantragen zu müssen.
Nachdem wir unsere Reisepässe und unsere Ausreisevisa erhalten hatten, hasteten wir damit zum britischen Konsulat. Ägypter reisten damals nach England und Briten nach Ägypten. Die Situation am Suez hatte sich entspannt. Man redete von einer Einigung. Wir füllten 2 Formulare aus. »Welche Schule haben Sie besucht?«, fragte ein Beamter. Wir sagten es ihm. »Und es geht Ihnen um eine Reise?« »Richtig.« Nach 10 Minuten kam er zurück und sagte, es täte ihm sehr leid, aber er könne uns kein Visum geben. Wir suchten unseren ehemaligen Schuldirektor auf, den wir als Menschen immer sehr geschätzt hatten. Er rief im Konsulat an und erkundigte sich dort bei einem Freund, weshalb man uns die Visa verweigert hatte.
»Herrgott, nochmal«, brüllte er in den Hörer, »das ist doch kein Grund, diesen jungen Männern das Visum zu verweigern.«
Dann schaute er uns an und sagte, es täte ihm sehr leid, aber er könne nichts für uns tun. »Ihr seid 2 Kopten«, sagte er, »und da die jetzigen Machthaber allesamt Muslime sind, machen sie sich nicht die Mühe, euch Visa zu geben.« »Warum willst du nach England?«, fragte er mich. »Ich weiß nicht, Sir. Einfach so, vielleicht um mal einen Pub in echt zu sehen, die Piccadilly entlang zu laufen und zu hören, was in der Speaker's Corner so erzählt wird.« Er grinste und wechselte dann zurück in seine Direktorenrolle. »Geht zum schwedischen Konsulat«, sagte er bestimmt, »und beantragt ein Visum für Schweden. Dann beantragt ihr ein Transitvisum für England. Das können sie euch nicht verweigern.«
England, das Europa ihrer Träume, der Tag in HR2 Kultur, heute auf Weltreise in Kairo. Weil die Hauptstadt aus allen Nähten platzt, wird jetzt eine neue gebaut. Mitte 2019 soll das neue Kairo, für das es noch keinen offiziellen Namen gibt, sozusagen als Antithese der 1000 Jahre alten Hauptstadt eingeweiht werden. Die neue Hauptstadt umfasst ein 700 Quadratkilometer großes Areal, 7-mal größer als Paris, mit glitzernden Regierungsgebäuden und kulturellen Einrichtungen, ultramodern für 6 Millionen Ägypter, die hier einmal wohnen sollen, rund um den Grünen Fluss, einem Stadtpark doppelt so groß wie der Central Park in New York. Björn Blaschke hat sich auf der größten Baustelle der Welt umgeschaut.
Staubige Ödnis, sanfte Hügel. Irgendwo neben der gut 100 Kilometer langen Autobahn, die Kairo mit dem Roten Meer verbindet. Der Zugang wirkt wie getarnt, unspektakulär. Eine Hütte mit einem Wächter davor. Er winkt freundlich, als die 2 Autos vorbeirollen. Bekannte steuern sie, PR-Mitarbeiter von Akut, der Firma, die die neue Hauptstadt entwickelt. Hinter der Hütte geht's durch einen Tunnel und schon liegt sie vor einem, eine der größten Baustellen der Welt. Ahmed El-Hilali, ein PR-Mitarbeiter von Akut, fährt mit seinen Besuchern zum gigantischen Rohbau einer Moschee und ein paar Kilometer weiter zu den Grundmauern einer Kathedrale. Christen machen immerhin 10% der 100 Millionen Ägypter aus. Die Kathedrale wird entsprechend groß, sagt Hilali, 3 Stöcke. In der ersten Etage, so Hilali, sollen 2500 Gläubige Platz finden. In der zweiten und dritten darüber noch einmal 10.000. Die vergangene Ostermesse feierte der koptische Papst hier schon. Präsident Abdel Fattah al-Sisi war dabei. Dann geht's vorbei am neuen Kongresszentrum und einem Hotel zum künftigen Regierungsviertel. Mitte des kommenden Jahres sollen die Ministerien, der Präsidentenpalast und das Parlament bezugsfertig sein. Das sei denn auch der Beginn der Endphase des ersten Bauabschnittes. 2 weitere folgen. Ein Wirtschafts- und Bankenviertel soll in der neuen Hauptstadt sein Zuhause finden. Eine Oper, Kinos und Theater, Restaurants und Boutiquen, Botschaften und ägyptische Behörden, Schulen und Universitäten. Wie wird all das bezahlt? Es ist ein typisch ägyptisches Finanzierungsmodell. Land wird vom Staat an Investoren verkauft. Die machen ihre Pläne, zum Beispiel für Villenanlagen oder Wohnhäuser, und verkaufen ihre Ideen. Erst dann wird gebaut. Bisher sind es ausschließlich ägyptische Unternehmer, die in das Projekt investiert haben. Ihre Firmenlogos prangen vor Baustellen. Internationale Firmen zeigten sich interessiert, so Ahmed El-Hilali, besonders chinesische. Aber bisher sei nichts unter Dach und Fach.
There's no confirmed deal about something.
Fast bezugsfertig die erste Siedlung mit 35.000 Wohnungen. Badezimmer, Küchen, alles sieht schlicht, aber gut aus. Und auch das soll erst der Anfang sein. 6,5 Millionen Menschen werden in der neuen Hauptstadt Ägyptens planmäßig eines Tages arbeiten und leben. In 20 Wohngebieten und 20 freistehenden Hochhäusern, eines davon der höchste Wolkenkratzer Afrikas. Die Arbeiter zeigen sich stolz auf das, was sie schon geschafft haben, sagen, dass sie sich wünschen, hier selbst einziehen zu können. Ob sich die Arbeiter das leisten können werden? Es sind Wohnungen vom Staat gebaut, zur Vermietung und zum Verkauf. Preise noch nicht festgesetzt. Vermutlich werden sie zu hoch sein für einfache Arbeiter.
Die neue Hauptstadt, eine Stadt offenbar nicht für alle. Ein Megaprojekt von gigantischem Ausmaß. Schon einmal träumte Anwar als Sadat 1978 von einer neuen Hauptstadt. Doch Sadat City stagnierte und blieb ein Trabant Kairos, nachdem der Präsident 1981 ermordet wurde. Jürgen Striak in unserem ARD-Studio in Kairo. Droht diese neue Hauptstadt, ein Ghetto für Superreiche zu werden?
Das unter anderem kann der Fall sein, weil, wie wir in dem Beitrag schon hörten, der Wohnraum dort vermutlich relativ teuer sein wird. Gleichzeitig ist diese Stadt natürlich weit draußen. Die Leute müssen entweder weite Wege zurücklegen oder sie erhalten dort Wohnungen, die sie bezahlen können. Dann können sie dort arbeiten und wohnen. Das ist alles noch offen. Es ist relativ schwer zu erfahren, ob der Zeitplan eingehalten wird. Man wird aus der ägyptischen Presse nicht erfahren, ob es da Zeitverzug gibt. Die Bauarbeiten haben begonnen und innerhalb der nächsten Jahre kann man vielleicht genaueres sagen. Was viele Menschen hier befürchten, ist, dass gleichzeitig erstens Infrastrukturmaßnahmen, die in den Wohnvierteln, die ja bereits bestehen, nötig sind, dass für die kein Geld mehr da ist. Und zweitens befürchten sie, dass das Regime, dass sich die Regierung dort draußen so eine Art Potjomkinsches Dorf hinstellt. Also ein Gebiet, das man relativ gut schützen und bewachen kann, das eine repräsentative Moschee hat und auch eine repräsentative Kirche, in der dann Messen stattfinden, an denen der Präsident teilnimmt, die dann im Fernsehen übertragen werden und wo man dafür sorgen kann, dass es zum Beispiel zu keinen Massenprotesten kommt. Das ist etwas, was ich immer wieder von Leuten hier höre, dass sie eben befürchten, dass man dort praktisch so eine Oase des Regimes errichtet, die Bilder liefert, die man in die Welt ausstrahlen möchte, während der große Rest Kairos weiter verfällt und weiter an fehlender Infrastruktur leidet.
Lassen Sie uns da nochmal hingucken. Was wird mit dem alten Standort, mit der 1000 Jahre alten Hauptstadt? Wird die dann verwahrlosen?
Also ich bin nicht in der Lage zu prognostizieren, ob Kairo verwahrlost. Allerdings hat man hier über Jahre, Jahrhunderte, ja vielleicht sogar Jahrtausende erlebt, dass die Stadt immer in konzentrischen Kreisen sich auf dieser Fläche in der Umgebung des Nils bewegt hat. Also es gab über die Jahrhunderte immer wieder neue Stadtzentren, die errichtet wurden. Jeder Machthaber hat versucht, eine Spur zu hinterlassen. Es gab die islamische Altstadt vor 1000 Jahren, die auf jungfräulichem Boden errichtet wurde. Es gab in den 50er, 60er Jahren Stadtviertel, die das neue Ägypten repräsentieren wollten. Diese Viertel haben nach Ansicht von Fachleuten immer so eine Verfallszeit von etwa 2 bis 3 Generationen. Dann ziehen die Leute, die dort wohnen, weiter, weil es lauter, voller, dreckiger wird und ärmere Leute ziehen nach. Also das ist diese Bewegung, dieser Prozess ist etwas, was man wohl als Urzustand oder Naturzustand Kairos beschreiben könnte. Und das wird vielleicht auch mit den Vierteln, in denen jetzt noch Wohlhabende in Kairo leben, passieren, wenn sie dann in die neue Hauptstadt ziehen können.
Das ist nicht das einzige Megaprojekt, was derzeit gebaut wird. Gebaut wird eben auch der neue Flughafen und natürlich auch das neue Ägyptische Museum, das das größte der Welt werden soll. Ein Glaspalast für Pharaonen, Platz für alle Schätze Tutanchamuns. Das Museum wird alleine mehr als 1 Milliarde Dollar kosten, wenn das mal reicht. Wir wissen das ja auch aus Deutschland, dass solche Bauprojekte meistens immer teurer werden als veranschlagt. Ja, kann sich der verschuldete Staat das überhaupt leisten und lohnt sich diese Investition für die Zukunft? Was hat der Staat vor?
Ja, also ich sehe, dass die gegenwärtige Führung, und das ist ja vor allem das Militär, das bestimmt unter Führung von Abdel Fattah el-Sisi, wie sich das Land entwickelt und wo es hinwandert, dass es versucht, von oben herab Projekte einzuläuten, die die Misere im Land irgendwie verbessern sollen. Das erinnert mich immer so ein bisschen an die Fünfjahrespläne und an die Megaprojekte, die ja auch die DDR damals hatte.
Genau.
Und währenddessen hat sich die Infrastruktur des Landes insgesamt wenig bewegt und wenig verändert. Und wenn wir nach Deutschland gucken, dort sind es ja nicht die großen Konzerne, die den wirtschaftlichen Reichtum Deutschlands bringen, sondern die vielen mittelständischen Betriebe und Kleinbetriebe. Das ist ja viel wichtiger. Und da passiert im Moment jedenfalls noch relativ wenig. Die Leute haben unter galoppierender Korruption zu leisten und sie werden auch durch viele Faktoren dazu entmutigt, eigene Betriebe zu gründen und zu entwickeln und so weiter. Und während man sich auf diese Megaprojekte konzentriert, die ja auch ganz gut in der Zeitung rüberkommen und im Fernsehen gezeigt werden können, passiert im Rest des Landes relativ wenig. Und das halte ich für bedenklich.
Wir haben ganz viel von Ihnen heute erfahren. Darf ich Sie noch um eine kurze Einschätzung bitten, wie Sie die politische und gesellschaftliche Zukunft des Landes sehen?
Ja, also ich bin pessimistisch und nicht pessimistisch gleichzeitig. Das Wort optimistisch vermeide ich mal hier an dieser Stelle. Dass ich nicht pessimistisch bin, hat damit zu tun, dass diesem Land, solange ich es kenne, seit mehreren Jahrzehnten ja immer schon die Katastrophe und der Zusammenbruch vorausgesagt wurden. Das ist nie eingetreten. Die Gesellschaft hat es immer irgendwie geschafft, alle möglichen Krisen zu meistern. Ob das auch zukünftig gelingt, hängt eben davon ab, ob das Land nicht als Polizeistaat mit militärischer Attitüde regiert wird, wo man mit ein paar Großprojekten versucht, die wirtschaftliche Lage noch ein bisschen zu verbessern. Das wäre absolut zu fragil aus meiner Sicht. Stattdessen muss die Zivilgesellschaft die Freiräume bekommen, die sie nötig hat, um sich politisch, wirtschaftlich entfalten zu können. Stichworte Kreativität, Schwung, die Leidenschaft der Leute in Ägypten was zu tun, auch die Zuversicht, die sie dabei haben, das alles sind ja Dinge, vor denen die Machthaber hier Angst haben, von denen sie sich bedroht fühlen. Und wenn die Menschen weiter verstummen und resignieren und auch in Lethargie verfallen, wie ich es jetzt derzeit erlebe, dann sieht's nicht gut aus.
Ein nachdenkliches Schlusswort. Der Tag auf Weltreise in Ägypten in HR2 Kultur. Jürgen Striak, haben Sie ganz herzlichen Dank für Ihre Begleitung durch unsere Tagssendung. Ich hoffe, Sie machen jetzt was Schönes.
Ich gehe vielleicht noch ein bisschen raus, gehe vielleicht irgendwo was essen und bin dort, wo es nicht heiß ist am Abend. Und das ist vielleicht ein Ort, wo Klimaanlage an ist.
Nachzuhören ist diese Sendung auf HR Info um 22.05 Uhr oder als Podcast oder in der ARD Audio App. Morgen sind wir dann zu Gast in Rabat. Mein Name ist Angela Fitsch. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.